Energiegeladen, der STEAG Alchemy Group Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des STEAG Alchemy Group Podcasts und heute mit einem neuen, ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Henning.
Hallo, Christoph.
Henning, du kümmerst dich bei uns bei der Alchemy Solutions um das ganze Thema der Industriekunden. Erzähl doch mal zwei, drei Sätze zu dir. Wer bist du und was machst du eigentlich hier jeden Tag?
Ja, ganz kurz zu mir, Henning Wieschemeyer. Ich bin ja 38 Jahre alt, habe jetzt mittlerweile alle Essener Energieversorger hinter mir. Ich habe lange bei RWE gearbeitet, lange bei E.ON und verantworte jetzt seit 1.4. Den Bereich Industriekunden. Und was macht mein Team? Also wir helfen der Industrie, ihre Energieziele, insbesondere bei Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, zu erreichen. Also die Industrie steht vor riesigen Herausforderungen, sich zu dekarbonisieren, und wir bilden quasi von der Konzeption über die Planung zur Errichtung bis zum über die Investitionen, über die Fördermittelakquise bis hin zum Betrieb von Energieversorgungsanlagen für die Industrie die komplette Wertschöpfungskette ab.
Super, jetzt sind wir ja hier unter uns. Du hast gesagt, du hast alle Energieversorger in Essen durch. Ja. Wo ist es denn am schönsten?
Ja, das ist doch natürlich klar, was ich jetzt sage. Hier, natürlich hier. Ne?
Sehr gut. Dann können wir auch weitermachen. Dafür genau. Hast du dich schon mal qualifiziert. Ja. Lass uns direkt mal einsteigen in die Fragestellung, in die Problemstellung. Du hast die Dekarbonisierung gerade schon erwähnt.
Ja.
Jetzt stelle ich mir vor, ich bin so ein mittelständisches Industrieunternehmen und möchte mein Unternehmen wandeln zur nachhaltigen Energieversorgung. Mhm. Wie funktioniert das? Wie macht ihr das? Wie gehst du das an? Was ist deine Herangehensweise deines Teams, um diese Problemstellung zu lösen?
Ja, also vielleicht einmal noch zwei einleitende Worte da. Also was heißt Nachhaltigkeit? Das wird ja oft immer so in erster Linie assoziiert mit Ökologie, alles muss grün sein, ne? Aber das ist ja nur eine von drei Wahrheiten. Da hat man ja soziale Komponente mit dabei und ganz wichtig für die Industrie, es muss sich halt rechnen, ne? Also sonst macht ein Industrieunternehmen mal gar nichts, ne? Also wenn sich's nicht rechnet, dann werden keine Investitionen auch angeschoben. Ne? Und ja, wie gehen wir da vor? Also wir sind Energieversorger. Wir stehen als STEAG Alchemy Group für Energie. Ne? Was heißt das genau? Wenn wir uns jetzt mal eine Energieinfrastrukturanlage angucken, ich sag mal eine Hochtemperatur-Wärmepumpe oder auch mal einen Gaskessel oder eine Kälteanlage, dann sind, wenn man den Lebenszyklus sich anschaut, 85% Energiekosten. Und da sieht man schon wieder die Relevanz für uns als Energieversorger. Wir definieren uns als Energie, ne? Wir definieren uns über Energie. Und der Punkt ist doch an der Stelle, wenn wir einen Anwendungsfall in der Industrie haben, dann suchen wir eigentlich die Technologie raus, ne? Die für den Kunden, für diesen Anwendungsfall am besten passt. Ne? Mhm. Und da vielleicht nochmal so, um das so ein bisschen konkret zu halten. Also ich sag mal, wenn ich jetzt hier irgendwie mein privates Wohnhaus bewirtschaften will mit Wärme, dann brauche ich vielleicht mal für eine Fußbodenheizung 30 Grad oder mal für ein etwas älteres Haus mal 80 Grad. Aber bei der Industrie habe ich von minus 40 Grad bis plus 300 Grad eigentlich alles. Ne? Und da ist die Anzahl der Technologien halt viel. Also wir gehen sehr stark natürlich in Richtung nachhaltige Technologien, was jetzt alles Elektrifizierung von Prozesswärme ist oder von Prozesskälte, aber auch in Biomassen etc. Ne? Aber wir haben natürlich immer da die Wirtschaftlichkeit im Blick, ne? Weil ich sag mal so, wir haben ja jetzt auch das Thema Strompreise, ne? Jetzt kommt wieder der November, ne? Und da kann ich keinem Industriekunden sagen, ja, betreib doch mal eine Hochtemperaturwärmepumpe bei 500 Euro die Megawattstunde Strompreis an. Also da müssen wir uns irgendwie, müssen wir Konzepte aufzeigen, wie wir halt auch wirtschaftlich das darstellen. Ne? Und Ziel ist natürlich A, wirtschaftlich, B, hatte ich schon gesagt, die ganze grüne Transformation. Und wir gehen dann, wie gesagt, erstmal so vor, dass wir uns erstmal alle Technologien anschauen, ein paar Systemoptionen machen, auch mal den Kunden fragen, was ist denn jetzt auch strategisch, weil mal ganz offen gesprochen, ich sag mal, diese Jahre von 2010 bis 2020, die waren ja recht einfach. Man hat Industriekunde hat irgendwie seine Primärenergien an der Börse beschafft und erst so dieser externe Schock kam dann, erste externe Schock mit Corona, als man gesagt hat, okay, auf einmal sind Lieferketten gestört, wir kriegen keine Medikamente mehr, ne? Wie sieht es mit Energie aus? Öltanker lagen im Golf von Mexiko, wurden nicht abgeladen, ne? Was heißt das für uns, für unsere Versorgungslage? Mhm. Ne? Und der zweite externe Schock war sicherlich die Ukraine-Krise. Und da haben Industriekunden ja in Nacht- und Nebelaktionen irgendwelche Ölkessel sich auf den Hof gestellt, um Versorgungssicherheit zu bekommen. Und das merkt man heute mittlerweile auch, dass man sagt, okay, ich möchte wirtschaftlich sein, aber ich muss dieses ganze Thema auch strategisch mal andenken. Und deswegen war letzte Woche noch bei einem Kunden, wo wir auch diskutiert haben, sicherlich, es muss wirtschaftlich sein, aber was passiert denn, wenn ich mal, was weiß ich, keine Biomasse habe, wenn da jetzt irgendwie der Borkenkäfer so zugeschlagen hat, dass ich auf Jahre dann irgendwie, ich habe vielleicht 3 Jahre Holz und dann nicht mehr, ne? Mhm. Oder der nächste Punkt ist, wenn wir wirklich mal wieder eine Gaskrise haben oder eine Ölkrise, ich möchte mein Risiko auch reduzieren. Das hat auch eine strategische Komponente und da wird es, glaube ich, auch so, springt auch so ein Punkt mit rein, dass ich mein Risiko diversifiziere, indem ich auf mehrere Energieträger setze. Ne? Einmal das Energiepreisrisiko und sicherlich auch die Versorgungssicherheit gewährleiste. Ne? Also in die Richtung geht es mittlerweile auch mehr und mehr. Ne? Und es ist jetzt nicht unbedingt weniger komplex geworden.
Ne? Ja, dann lass uns doch genau bei dem Punkt mal einmal bleiben. Chancen, Risiken. Mhm. Jetzt haben wir ja gesagt, ich habe ein mittelständisches Industrieunternehmen, jetzt sitzen wir hier in Essen, Essener Süden, raus ins Bergische, viel Schlüsselindustrien. Bleiben wir mal, ich habe so einen klassischen Mittelstand, wir machen Schlüssel, Metallverarbeitung. Jetzt hast du gesagt, 85% Energiekosten, so Pi mal Daumen. Heute ist so ein Tag diesig, ich habe rausgeguckt, kein Wind, Strompreise, irgendwo wahrscheinlich wieder am Anschlag. Worauf will ich hinaus? Das Ganze ist extrem wichtig für mich als Industrieunternehmen und mit Chancen und hohen Risiken verbunden und eben auch mit hohen Investitionen. Kommen wir mal auf die Investitionen. Wie ist das kalkulierbar? Muss ich selbst investieren? Wie kann ich das stabil wirtschaftlich darstellen mit eurer Hilfe?
Ja, genau. Also vielleicht einmal noch kurz ein, zwei Worte zu Chancen und Risiken. Das ist irgendwie immer die jeweiligen anderen Seiten der Medaille, wo Risiken sind auch Chancen. Ne? Also von daher, ich sehe das eher, bin da eher Grundoptimist und sehe da eher die Chancen. Ne? Von daher, ich sag mal, ein Unternehmen, was sich da grün aufgestellt hat und auch ein gutes Energiekonzept hat, das wird einen Kundenvorteil haben, auch in seiner Argumentation gegenüber seinen Kunden. Wenn wir jetzt sagen, gerade so Konsumgüter, die merken es am ehesten, ne, dass die sagen, unsere Kunden wissen das zu schätzen und wollen es auch, der Markt will es. Ne? Da sieht man ja auch in vielen Regalen, da steht klimaneutral etc. drauf. Ne? Und dass das kein Pappenstiel ist, ist sicherlich klar. Und wenn wir jetzt hier Chancen und Risiken sagen, ich sag mal, einfach war gestern. Also früher kam, wenn ich jetzt irgendwie Prozessdampf oder auch Wärme brauchte, dann hatte ich einen Gaskessel in der Regel und mit dem Gaskessel, den musste ich einmal betreiben und musste irgendwie zusehen, dass er eine Wartung in Standhaltung bekommen hat, das funktioniert. In der Stromerzeugung, ja, da habe ich vielleicht eine KWK-Anlage, habe meine PV-Anlage und bei der KWK-Anlage habe ich Vergütung bekommen. Ne? Und ich musste einfach nur zusehen, dass die verfügbar ist, weil ich habe für jede produzierte Kilowattstunde Strom Geld bekommen und dann muss ich einfach nur zusehen, dass die KWK-Anlage läuft, egal wann, egal wie. Und heute ist es halt diametral anders. Also ich habe, als wir die Hitzewelle hatten, Mitte Juli als Beispiel, haben wir mittags am Strompreis, am Strommarkt 40 Euro, abends um 20 Uhr hatten wir 480 Euro und das meine ich mit Risiken. Also bei 40 Euro macht das Spaß, bei negativen Preisen sowieso, aber mein Erzeuger dabei oder selbst meine KWK-Anlage bei Negativpreisen zu fahren, lohnt sich halt auch nicht. Ne? Und deswegen, also da muss man so ein bisschen das Gefühl bekommen, was heißt denn das eigentlich, Risiko und Chance? Und da möchte ich einfach für uns auch nochmal so ein bisschen werben. Ich sag mal, wir machen den ganzen Tag nichts anderes. Und wenn vielleicht der Lebensmittelproduzent Lebensmittel produziert, das Chemieunternehmen Chemikalien,
Papier,
dann sind
Papier,
das Papier, ne? Papier, dann ja. ist das nicht unbedingt in deren Fokus, sich am Energiemarkt zu optimieren. Und das meine ich einfach, da können wir halt eine Menge mitbringen, weil wir haben, wie gesagt, über die gesamte Wertschöpfung, ob es jetzt die Planung ist, ob es das Trading ist, ob es den technischen Service ist, das haben wir alles selber im Haus. Ne? Also von daher erstmal nur zum Einordnen, was heißt das überhaupt, Chancen und Risiken?
Und wir können ja auch von anderen Kunden das übertragen, was wir gelernt haben und dem nächsten Kunden mitbringen. Ne?
Genau,
deswegen geht man zum Spezialisten.
Genau. Das machen wir nicht zum ersten Mal, so nach dem Motto. Ne?
Ja.
Und der zweite Punkt, also mal ganz ehrlich, Investition, es ist, was ich da immer für Beträge höre, wenn dann gibt ja auch jede Menge Kunden, mit denen wir im Kontakt sind, und die haben sich auch mal über Energieberater mal schlau gemacht, was denn so ein Konzept kostet, ne? Und das geht dann bis, was weiß ich, ich habe größere Industrien, 80, 100 Millionen, ne? Wo ich sage, okay, die wollen doch, die haben deshalb gesagt, ich will doch nur hier irgendwie meine Lebensmittel produzieren und jetzt irgendwie meine Produktion auf, auch mein Energiekonzept hier auf links drehen, nur dass ich grün bin und dann so viel dafür investieren, das ist auch für die echt eine finanzielle Herausforderung. Und dann für ein Geschäftsfeld oder für einen Nebenprozess, der jetzt zwar wichtig ist für meine Produktion, aber nicht essentiell. Mhm. Ne? Und da muss ich natürlich einmal dafür sorgen, wir sind gerne Partner, wir haben selber das jetzt auch mit unserem neuen Eigentümer das totale Interesse zu investieren. Ne? Wir möchten dort auch mit dem Partner eine Partnerschaft machen. Es ist ja wie eine Ehe, wir haben Vertragslaufzeiten, sagen wir, von 7 bis 20 Jahren. Ne? Und da stellen wir halt zu jeder Stunde eines Tages sicher, dass die Anlage verfügbar ist, dass sie wirtschaftlich gefahren wird. Ne? Und da haben wir halt auch ein riesiges Team für. Ne? Mhm. An der Stelle auch nochmal, warum macht das auch Sinn, jetzt mal aus, wenn ich jetzt so einen Kaufmann höre, ja klar, wir müssen uns auch Geld leihen, wollen auch Rendite verdienen, gar keine Frage, aber es macht halt für uns auch als Konzern Sinn und es macht auch für den Kunden Sinn. Also wir sind Energieversorger, wir haben langfristiges Geschäftsmodell, Strom braucht jeder, Wärme braucht jeder, ohne wäre schlecht, ne? Ähnlich wie Telekommunikation, die brauchen auch, ins Internet will jeder etc. Ne? Andere Industrien wie, ich sag mal, im produzierenden Gewerbe oder auch wenn wir einzelne Branchen nehmen, Chemie, Stahl, die haben viel kürzere Planungszyklen. Also da weiß man im Zweifel, da guckt man eher über 3 Jahre, über 2 Jahre. Wenn ich jetzt auch die Automotive mir anschaue, wo der Stahlproduzent auch wieder hinterhängt, ne, die können dann gar nicht so weit denken und haben deutlich mehr Risiko da drin in ihren Investitionen. Das äußert sich natürlich auch in Kapitalkosten, die dann einfach sagen, okay, wenn ich eine Investition mache, dann muss ich deutlich höhere Anforderungen an meine Wirtschaftlichkeit stellen, als das, wenn ich Energie produziere. Und da werbe ich natürlich auch dafür, wir haben als Energieversorger recht günstige Kapitalkosten, sowohl für Fremd- als auch für Eigenkapital. Und das macht auch Sinn, das mit uns zu machen. Ne? Leider Gottes, gerade auch, ich glaube, da ist aber auch so ein bisschen der Sinneswandel gerade im Gang. Ne? Es gibt natürlich so viele alteingesessene Mittelständler nach dem Motto, ich habe das immer so gemacht, ich will immer selber investieren. Ne? Aber ich habe leider auch schon zig Projekte gesehen, wo ich gesagt habe, die habe ich vor 5 Jahren schon gekannt oder auch vor 10 Jahren. Und es passiert dann einfach gar nichts. Und ich finde, das können wir uns auch irgendwie nicht erlauben, ne? Solche Projekte dann liegen zu lassen, ne? Weil A, sind sie wirtschaftlich, und wenn ich sie nicht mache, dann lass es doch jemand anders machen. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, aber dann verdienst du ja das Geld. Ja, ich sage ja, natürlich, ich bin ein wirtschaftlich handelndes Unternehmen, will auch Geld verdienen, aber ich sage dann auch, wenn du sagst, ich möchte nach 8 oder 10 Jahren irgendwas rauskaufen, dann sind wir da auch flexibel. Ne? Mhm. Also von daher, da gibt es sowohl Gründe, die absolut für uns sprechen, weil wir es immer machen. Wir können die Komplexität beherrschen, aber auch mal so von harten Zahlen, wo ich sage, es macht im Zweifel sogar mehr Sinn, dass wir investieren als du.
Ja. Fass doch nochmal in 3 kurzen Punkten die Vorteile aus deiner Sicht im Contracting zusammen. In 3 kurzen, knackigen Punkten.
Ja, wir managen die Komplexität. Mhm. Wir stellen zu jeder Zeit sicher, dass der Anlagenpark so gefahren wird, dass er wirtschaftlich ist.
Mhm.
Zweiter Punkt, wir bieten interessante Investitionsfinanzierung an. Also wir sind günstig in den Kapitalkosten. Mhm. Und der dritte Punkt ist, wir haben auch die Möglichkeit, die Verträge so zu gestalten, dass sie gar nicht die Bilanzstruktur des Kunden anfassen oder beeinflussen, ne? Mhm. Sodass Eigenkapitalquote, Verschuldungsgrad gar nicht verändert werden. Das wären so meine drei Punkte.
Mhm. Dann lass uns doch, du hast das ja jetzt sehr schön geschildert, auch die Herausforderung, lass uns mal ganz konkret werden auf das ganze Thema Flexibilisierung und Komplexitätsmanagements. Wie, aus deiner Sicht, wie gehen denn Industriekunden mit diesem ganzen Thema Flexibilisierung der Energieversorgung um? Welche Systeme und welche Maßnahmen haben sich dabei bewährt? Und was sind die Themen aus dem Team der Solutions, aus deinem Team für die Industriekunden dabei?
Ja, es ist natürlich ein brandheißes Thema, dieses Thema Flexibilisierung bei vielen Industriekunden. Weil kein Industriekunde möchte gerne seinen Produktionsprozess nach dem Energiemarkt richten. Mhm. Ne? Die sagen eher, ihr sollt mich nach mir richten und nicht andersrum. Und ist auch irgendwo verständlich. Ne? Aber die Debatte spitzt sich halt zu. Also wenn wir jetzt über Flexibilisierung sprechen, da gab es jetzt vorletzten noch Freitag noch ein Diskussionspapier der Bundesnetzagentur, die sagt, liebe Industriekunden, wenn ihr 80% Netzentgelte einsparen dürft, das sind so diese Bandlastkunden, dann müsst ihr demnächst flexibel sein. Ne? Und wenn ich jetzt so mit so einer Glashütte spreche, die sagen, ja, was soll ich denn hier flexibilisieren? Ne? Also wenn ich hier flexibilisiere und habe jetzt mal gar keine Last, dann ist meine Wanne nachher kalt und ich kann das bergmännisch abbauen. Und wenn ich zu hoch gehe, dann kriege ich auch nichts mehr. Ne? Also da ist teilweise wenig Flexibilität da. Ne? Und wenn, dann hat es nicht unbedingt den riesen wirtschaftlichen Mehrwert. Und ich bin ja immer so ein Freund davon, erstmal das zu machen, was sich heute schon auch rechnet. Und dann bin ich natürlich sehr in so Punkten, wo wir halt über Speicher sprechen. Ne? Alle, wenn sie Speicher denken also sofort an Batterien. Ja, können wir machen. Ist auch sicherlich ein Trend, der weitergeht. Ne? Aber wir haben natürlich andere Möglichkeiten, wo wir sagen, es lässt sich relativ einfach Kälte speichern, in bestimmten Temperaturniveaus. Wärme sowieso. Bei Dampf müssen wir so ein bisschen mal ein bisschen gucken, ob sich das rechnet. Ne? Meistens ist es dann nicht so. Ne? Aber da sehen wir schon Flexibilitäten. Also gerade bei Prozesswärme, die irgendwie wassergebunden ist oder im Kältemittel, das ist super. Und vieles machen auch Industrieunternehmen dann auch schon selber, wenn sie selber wirklich Flexibilitäten, sag mal, identifiziert haben. Mhm. Ne? Also es gibt auch schon Stahlwerke, die haben auch, wie gesagt, ihren Produktionsplan, die laufen immer im Batchbetrieb, also entweder ganz oder gar nicht, so einfach gesagt. Und die laufen halt nur dann, wenn die Netzentgelte günstig sind. Ne? Da machen die schon eine Menge. Also vieles, was in der Produktion ist, je nach Branche, wird da schon gehoben, weil es gibt bestimmte Anreizmechanismen schon. Aber vieles kann halt noch nicht gehoben werden. Und wir helfen einfach dabei, gerade bei diesen Prozesswärmethemen, Prozesskälte, da können wir wirklich was machen. Ob ich jetzt, wir gucken uns alles an, also ein Kollege aus der Solutions, der sagt mir, wir haben eigentlich, gibt noch nichts, was wir nicht gemacht haben. Also wenn da irgendwie mal ein findiger Ingenieur gesucht wird, bei uns finden wir auf jeden Fall jemanden. Ne? Aber wenn wir da in den Produktionsprozess gehen, dann gucken wir uns das auch an. Ne? Also wenn wir da irgendwie sagen, hey, wie können wir denn dieses Verfahren so flexibilisieren, dass da der gleiche Komfort bei geringeren Kosten entsteht. Ne? Mhm. Aber ich halte es jetzt ganz offen so, erstmal Richtung Kältespeicher, Wärmespeicher, auch zu abwechseln, auch das Thema, ich muss ja nicht unbedingt immer, ich hatte eben das Beispiel mit der Hochtemperatur-Wärmepumpe, es macht keinen Sinn, eine Hochtemperatur-Wärmepumpe bei 500 Euro die Megawattstunde zu fahren. Und wenn dann irgendwelche Bestandsanlagen da sind, die als Backup dienen, dann bin ich auch eher ein Freund davon, die dann mal für ein paar Stunden laufen zu lassen. Weil was wäre die Konsequenz? Im Zweifel würde so eine Investition gar nicht gemacht werden, weil die Auflage da ist, ja, ich muss doch dann die Wärmepumpe immer fahren lassen, aber es macht wirtschaftlich keinen Sinn. Und meistens ist es ja so, wenn wir so ein Wetter wie jetzt haben, allzu viel Erneuerbare haben wir eh nicht im Netz. Also ich tue dem Netz jetzt auch nicht viel Gutes oder auch dem Klima nicht viel Gutes, weil ich habe da hohe CO2-Lasten gerade im Netz. Ne? Und von daher, also alles, was so Flexibilität ist, Wärme, wir gucken, wie können wir die Erzeuger so fahren, dass das wirtschaftlich für ihn ist.
Sehr gut. Du hast eben das Papier von der Bundesnetzagentur erwähnt. Stichwort Regulatorik.
Ja.
Den geneigten Zuhörern, dem einen oder anderen dreht sich vielleicht schon der Fußnagel hoch.
Ja.
Aber umso wichtigeres Thema, Regulatorik, regulatorische Sicherheit. Da hast du ja gerade schon mal einen ganz kleinen Einblick gegeben. Lass uns den Einblick ein bisschen größer machen. Wie können wir da unterstützen? Hast du ein konkretes Beispiel, wo wir unterstützen konnten mit der Regulatorik? Wie viel Wissen haben wir da? Gib uns da nochmal einen Einblick.
Ja, also wenn ich jetzt die Wachstumsraten, ich sag mal so seit den Anfang 2010, mir angucken, was da an Regulatorik, an gesetzlichen Anforderungen bekommen. Also die Wachstumsrate ist mindestens zweistellig. Ne? Mhm. Es fing ja irgendwann an, Energiemanagementsystem machen. Dann haben sich die Gesetze verlängert. Ne? Also das ENWG ist größer geworden, das KWKG, das EEG. Es gab ständig gesetzliche Änderungen. Also im Rhythmus wurden die Gesetze da auch wirklich inhaltlich anders strukturiert. Und dann auch sicherlich so ein Paradebeispiel ist das Thema Förderung. Also mittlerweile ist auch eine Wahrheit, ohne Förderung, also die meisten Projekte bedürfen einer Förderung. Wir haben auch auf Bundesebene aus meiner Sicht recht gute Förderprogramme. Die sind auch dadurch, dass eine Förderrichtlinie ist, auch recht flexibel. Aber man sieht da vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren, dann hatte so ein Merkblatt, was weiß ich, 8 Seiten. Heute sind es 25, ne? Ich habe ein Glossar mit 80 Seiten, ne? Dann noch ein FAQs, wo dann irgendwie 100 Fragen drinstehen. Und dann habe ich nicht nur ein Förderprogramm, sondern ich habe Energieeffizienz in der Wirtschaft. Ich habe den Förderwettbewerb. Ich habe die Bundesförderung für energieeffiziente Wärmenetze. Ich habe noch teilweise lokale Förderung. Und das ist halt ein riesiger Förderdschungel. Und dann kommen noch so regulatorische Anfragen dazu, Anforderungen dazu. Ja, was bedeutet das denn für meine Strompreiskompensation? Wenn du jetzt investiert, ist das für mich als Maßnahme auch, gilt das auch, etc. Mhm. Und also ich sag mal, wir haben das alles auf der Pfanne, wir sind keine Rechtsberatung, aber wir wissen natürlich schon so, die Geschäftsmodelle so aufzusetzen, dass wir diese ganzen Punkte auch im Blick haben. Und ganz konkret die Förderung so hoch wie möglich schrauben, damit das Projekt umgesetzt wird, ne? Und auch so regulatorische Fallstricke einfach schon sofort antizipieren, ne? Nicht, dass wir irgendwie eine Projektentwicklung haben und nachher stellt sich raus, ah, das spricht aber gegen den Paragraph so und so und das geht gar nicht, ne? Wäre natürlich auch blöd, ne? Und von daher, da haben wir natürlich irgendwie, da müssen wir einfach ein breites regulatorisches Wissen machen, weil das treibt unsere Industriekunden an. Und da muss ich auch sagen, da haben sich natürlich Berater, Anwälte, haben da ein super Geschäftsmodell gefunden, aber ich habe letztens auch noch mit einem Energiemanager gesprochen, der hat mir gesagt, so nach dem Motto, ey, ich bin jetzt hier noch irgendwelchen Bürokratien und ich muss jetzt hier und das und jenes sehen, ich habe gar nicht mehr so viel Chance, jetzt mal wirklich was Werthaltiges zu machen. Ne? Dann kommt dieses ganze Thema Reporting mit dazu, wo ich sage, ja, wer liest denn die Reports? Also ich kenne jetzt nicht so viele, vielleicht der Kapitalmarkt, ist ja, ich weiß es nicht, aber das ist auf der einen Seite notwendiges Übel. Ich würde mich freuen, wenn es so auch da diese Bürokratie so ein bisschen zurückgefahren würde. Ne? Aber derzeit ist es part of the game und meine Botschaft ist, wir antizipieren das, wir nehmen das mit, was gerade aktuell ist, ne? Gucken auch so ein bisschen in die Zukunft. Ne? Wie ist da der Trend? Ne? Ganz klarer Trend zu Erneuerbaren, zu weniger CO2. Und das haben wir auch in unseren Konzepten immer mit berechnet.
So gerade angefangen hast mit den Abkürzungen aus dem Energiebereich und der Regulatorik, fühlte ich mich ein wenig erinnert an dieses Lied MFG.
Ja.
Ich glaube von den Fanta 4, die ein Lied nur mit Abkürzungen gemacht haben. Vielleicht schaffen wir das mal mit Abkürzungen aus dem Energiesektor.
Also da müssen wir nochmal eine Aufnahme machen, gehen wir ins Tonstudio dann. Ne?
Genau, Folge 2. du hast gerade schon den Begriff der Trends genutzt. Wag mal einen Ausblick in die Zukunft. Was sind für dich Trends, Innovationen, die du so am Horizont siehst, die für Kunden aus eurem Bereich, aus unserem Bereich relevant sein könnten?
Ja, also größter Trend ist natürlich weniger CO2. Die Erneuerbaren sind wirtschaftlich. Ne? Wir müssen natürlich immer so diese Energiesystemdebatte haben, die ja auch teilweise total polarisierend ist. Ne? Aber wenn wir uns das weltweit anschauen, dann kam Leute heute Morgen in den Nachrichten, es wurden im ersten Halbjahr 2025 mehr Strom aus Erneuerbaren als aus Kohle. Also da kann keiner mehr leugnen, dass das gerade hochläuft. Ne? Ich sag mal, wir als deutsche Bundesrepublik haben natürlich irgendwie so ein bisschen Pionierarbeit geleistet und zahlen da gerade die Zeche für. Also ich habe privat noch, habe ich eine PV-Anlage verwaltet, ist nicht meine, ne? Aber da kriege ich die PV-Anlage noch 52 Cent. Ne? Und dann denke ich mir so, ja, schön, dass wir das damals angeschoben haben, aber wenn wir irgendwie 13 Milliarden Euro dafür in unseren Haushalt einstellen, dann ist das echt eine teure Sache. Ne? Und da müssen wir so ein bisschen auch, bei Industriekunden stellt sich die Frage, ich weiß, es muss wirtschaftlich sein. Ja. In unserem gesamtdeutschen Energiesystem ist das, aus meiner Sicht, wurde dieses Thema Wirtschaftlichkeit einfach dadurch, dass man die verschiedenen Segmente Netzerzeugung auch durchs Unbundling einfach auch getrennt hat, ne? Netzerzeugung, Vertrieb, wurde dann ja einfach gesagt, ja gut, dann muss halt die PV-Anlage gebaut werden, naja, dann müssen wir halt für 1,5 Millionen Euro den Netzanschluss neu machen, ne? Dann ja, können wir nichts dazu machen. Aber der Trend ist ganz klar erneuerbar, ne? Wir werden da von heute auf gleich nicht alles strombasiert machen können. Der zweite Trend ist deswegen auch Elektrifizierung. Es geht ganz viel in Richtung Elektrifizierung. Wir sehen ja heute schon im Verkehr das E-Auto. Das gleiche ist im Gebäudesektor. Also mein Kumpel ist Klempner, der baut nur noch Wärmepumpen ein. Das gleiche ist sicherlich auch bei Industrieunternehmen, die in erster Linie Warmwasser benötigen. Da ist das Thema Wärmepumpe. Solche Systeme sind also aus meiner Sicht mit am wirtschaftlichsten. Je höher wir von den Temperaturen kommen, muss man auch so ein bisschen abschichten, weil ich brauche halt für einen Chemiebetrieb Dampf oder andere brauchen Thermoöl, ne? Und dann gehen halt diese Elektrifizierungsvarianten werden halt immer ineffizienter. Deswegen muss das Thema Biomasse auch weiterhin in Deutschland eine Berechtigung haben. Und da bin ich auch recht froh, dass das in die richtige Richtung geht. Weil da haben wir, wie gesagt, gerade für unsere großen Prozessindustrien macht Elektrifizierung keinen Sinn. Also was weiß ich, wenn ich mir die Glasindustrie anschaue, was die an Energie braucht, ne, dann bräuchten wir den kompletten deutschen Strombedarf nochmal. Ja. Das ist nicht anders in der Chemie. Da sprechen wir über Moleküle. Wasserstoff sehen wir selber, dass das gerade eher am Schwächeln ist. Aber lassen Sie uns erstmal das machen, was doch jetzt schon rechnet. Das ist Verkehr, das ist Gebäude, das ist auch die ganze Wärme. Im Industriebereich, beim Strom sind wir eh schon gut, wir sind bei 55-60%, das wird weitergehen. Ne? Also deswegen Elektrifizierung, ich habe vorher gesagt, mehr CO2-Reduzierung. Den dritten Megatrend, den ich sehe, ist Resilienz. Ne? Also warum? Wir sehen Corona, keine Arzneimittel mehr. Ne? Wir sehen einen Donald Trump, der vielleicht jetzt auch eher wieder protektionistisch unterwegs. Wir sehen einen Ukraine-Krieg. Und deswegen, das ist natürlich auch ein Punkt. Zum Glück sind wir ja schon bei 60% Erneuerbaren. Wenn wir jetzt von irgendwelchen Weltmärkten abhängig werden und wir haben uns ja gerade im Gas in eine Abhängigkeit begeben, jetzt machen wir es in den USA so genauso, ne? Dann bin ich schon mal froh, dass wir 60% selber im Land produzieren. Ne? Aber da geht auch die Resilienz dahinter, hatte ich schon gesagt, Energieträger-Diversifikation, dass der Kunde einfach sagt, okay, wenn der eine Energieträger sich gerade nicht rechnet, nehme ich einen anderen. Aber mich haut es nicht mehr total aus den Socken, wie diesen Energiepreisschock bei der Ukraine-Krise, der tut mir dann im Zweifel nicht mehr so weh. Ne? Also so viel zum Thema auch Resilienz. Und der vierte Punkt, den sehen wir natürlich überall, ist Digitalisierung. Ne? Was heißt das? Ist ja so ein Buzzword, das nutzt jeder, aber was heißt das konkret für einen Industriekunden? Ne? Also für einen Industriekunden heißt das, okay, ich habe natürlich zig Daten, ich habe zig Daten aus meiner Produktion. Was weiß ich, die Papiermaschine braucht dann so und so viel Dampf, in Abhängigkeit der Außentemperatur verändert sich das vielleicht. Ich habe dann mal ein Produktionsprogramm, ich sag mal, meine Energiemärkte, die sind auch ein Stück weit wetterabhängig oder hängen von irgendwelchen Wartungsintervallen französischer Kernkraftwerke ab, ne? Bis hin zu meinem Anlagenpark, der braucht natürlich auch irgendwie mal eine Wartung oder ist mal nicht verfügbar, hat vielleicht auch unterschiedliche Effizienzen, also bei einer Außentemperatur von minus 10 Grad ist die Effizienz anders als bei einer Außentemperatur von 30 Grad. Ne? Und da kann man sich vorstellen, und heute haben wir ja zum Glück die Möglichkeiten, dass all diese Daten erstmal da sind. Ne? Und wir sehen es einfach als Riesenchance, wenn wir diesen Datenpool mal zusammenbringen und sagen, wenn wir das System so modelliert haben. Und wir haben eigentlich alle unsere Erzeugungslösungen so modelliert, dass wir das digital darstellen können und das auch rechnen können. Und nicht nur in der Projektentwicklung, sondern später auch im Betrieb. Und dann, wie gesagt, die Story, die dahinter ist, wir stellen zu jeder Stunde eines Jahres sicher, dass die Anlage möglichst verfügbar ist und auch wirtschaftlich läuft. Ne? Und das ist konkret mit Digitalisierung gemeint. Weitere Themen springen natürlich auch mit da rein. Predictive Maintenance, da sind wir selber ja auch schon seit eh und je mit dabei, das geht auch weiter. Wir merken Ausfälle, bevor die Anlage was irgendwas sagt, sondern wir können vorher schon einschreiten, und das sehe ich halt als Riesenmöglichkeit. Also das so als der vierte Megatrend, den ich da auf jeden Fall benennen würde. Ne? Und ich denke mal, auf alles haben wir Antworten und gute Antworten. Ne?
Apropos Antworten, das war ein heißer Ritt hier durch unsere Themen. Ja. Henning, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Ausführung. Ja. Wenn noch Fragen offen geblieben sind zum Thema Antworten, der Henning hat sie, fast alle. Ich glaube, das habt ihr jetzt hier in der Folge gemerkt. Kommt auf den Henning zu, seine Kontaktdaten sind super zu finden auf unserer Website, oder du bist auch viel bei LinkedIn unterwegs, genau. Einfach anschreiben. Ich glaube, ihr gebt auch gerne mal einen Einblick in eine Anlage. Wie funktioniert das? Offene Fragen einfach bei dir melden. So nehme ich dich immer wahr und dann werden die geklärt. Und ich glaube, du konntest sehr gut vermitteln für fast jede Herausforderung im Industriesektor, im Energiebereich haben wir eine Lösung im Petto.
Genau. Und da vielleicht nochmal ein Hinweis, Ende Oktober, Anfang November haben wir unser Webinar. Ne? Thema ist, glaube ich, Elektrifizierung von Prozesswärme, wie nutzen wir Flexibilisierung. Das ist für den interessierten Industriekunden, auch gerne für andere Interessierte, schaut mal rein. Ich finde, dann sieht man es nochmal auch konkreter und genauer. Es wird auf jeden Fall, ich freue mich schon drauf.
Super. Dann herzlichen Dank.
Danke, Christoph.
Und wir machen ein Follow-up mit den Abkürzungen. Da könnt ihr euch alle schon mal drauf freuen, dass wir zwei hier rappen.
Ja, genau.
Super. Danke. Sehr gut.
Bis dann.
Ja, bis dann.
Energiegeladen, der Icony-Podcast.